Also ich fühle mich so unvorbereitet. Also
war schlecht vorbereitet. Ja, siehst du?
Ich fühle mich.
Holger? Das ist das Autogrid FM 2.0, das ich sehen will. Das Gefühl, dass man sich mal ein bisschen vorbereiten muss, dass man den Leuten noch mal was bieten muss.
Ja.
Weil es nicht einfach nur hinsetzen, sich besaufen und dann irgendein Bullshit reden, sondern einfach mal richtig was rausarbeiten auch. Das wollen die Leute da draußen.
Nee, ich glaube, die wollen uns eigentlich nur saufen hören.
Auto Weird FM.
Geschwind wie die Feuerwehr kommt hier Folge 85 von Auto Weird FM live aus Holzheim. Mein Name ist Holger Große-Plankermann. Neben mir sitzt Grisou, der Feuerwehrmann, Benedikt Ritter. Hallo.
Was hast du? Ich höre dich nicht. Ich habe irgendwie so ein Piepen im Ohr.
Du hast ein Piepen im Ohr? Ja, sehr schön. Das ist hier in Holzheim üblich, glaube ich. Das ist so ein bisschen Ghetto-Style.
Ja, ich bin total aufgeregt noch. Ich bin ganz aufgewühlt.
Aufgelöst
auch. Genau, aufgelöst. Und wie ich dich kenne, wie es so deine Art ist, wirst du das gleich ganz genüsslich erzählen, was hier gerade vorgefallen ist, kurz bevor wir in die Aufnahme gestartet sind. Das möchte ich dir auch nicht nehmen, Holger, also bitte.
Was denn? Nee, ich lass das einfach mal wirken.
Ja,
also gerade, wir waren in der Vorproduktion. Jetzt komm, ich erzähl's einfach doch, wenn du mich bestimmt schon so nötigst. Es piept hier auf einmal. Und irgendwie, ich werde ein bisschen nervös, wenn Sachen piepen. Mhm. Ich weiß nicht, ich kann piepende Sachen nicht ab. Das ist irgendwie vielleicht so ein Tick von mir. Und dann konnte er aber fantastisch. Nee, das ist hier wieder nur so eine Autoalarmanlage. Das ist hier in Holzheim so üblich. Ah, okay, na gut. Hier werden also öfters Autos geruckelt.
Ja.
Ja, nee, aber es stellte sich raus, deine Nachbarin hat ein bisschen zu lange gekocht.
Ja.
Ja, ein bisschen. Aber du hattest dann irgendwie?
Sie hat irgendwie was auf dem Herd gehabt und hatte dann eine dreckige Pfanne mit so, weiß ich nicht, Bratresten drin.
Patina.
Eine Patina. Dann hat sie ein bisschen Wasser reingeschüttet und die Pfanne bei 9 auf den Herd gestellt und ist ein bisschen Fernsehen gucken gegangen.
Wasser und Öl, das rate ich dir auch, der Klassiker, oder?
Bisschen Fernsehen gucken dabei, kann ja nichts passieren.
Ja.
Ja, und als ich dann geklingelt habe und die Tür aufgegangen ist, dachte ich ehrlich gesagt, die Küche steht in Flammen. So viel Rauch kam mir da entgegen.
Ja.
Aber ich habe das natürlich, ich habe die Ruhe bewahrt.
Ja, auf jeden Fall.
Hab mir die Situation angeguckt von oben und wusste sofort, was jetzt zu tun ist und habe auch gehandelt einfach. Ich habe nur noch funktioniert, weißt du? Ich habe nicht mehr gedacht, ich habe einfach Programm abgespult.
Das ist richtig. Also während du 5 Minuten gebraucht hast, um deinen Superheldenanzug anzuziehen, war der Nachbarsfeuerwehrmann, der Feuerwehrjunge, war sofort am Start und hat quasi im Handstreich hat er die Situation gerettet.
Ja.
Der war gut.
Ja, das, tja.
Also ich kenne das aus dem Sauerland, da habe ich auch so ein paar Kumpels, die in der Freiwilligen Feuerwehr sind, die, gut, ich meine, das ist, wenn ich mir die Leute da angucke, da ist halt so, dass die, vielleicht auch mal ein Feuer legen, man weiß es nicht, also die haben schon sehr viel Spaß, das Osterfeuer anzuzünden und Feuer ausmachen mit Bier am besten.
Ja, auf jeden Fall.
Das ist schon so. Schöne Grüße nach Arnsberg, sag ich mal.
Ja. Arnsberg, das ist einfach the place to be, glaube ich.
Ich denke, ja. Ich denke auch.
Ja, jetzt haben wir den Schock hier irgendwie überwunden, ne?
Also nee, so richtig nicht. Also da setzt noch so ein bisschen in den Knochen.
Ja, ich muss sagen, ich habe echt ein Klingeln jetzt in den Ohren. Die sind ganz schön laut, die Dinger. Also,
das ist richtig, ja.
Da bleibst du nicht liegen und schläfst weiter, wenn so ein Teil angeht.
Ja, du bist auch relativ locker da reingegangen. Ich sag, oh mein Gott!
Das, ja. Ja. Naja, wir haben ja alle überlebt. Wir haben ja alle überlebt, von daher.
Ja, wir haben es überlebt, ja.
Jo.
Ja.
Und sonst?
Sonst so? Müssen wir direkt ins Thema einsteigen.
Was ist denn das für so ein Gefühl für dich jetzt hier nach, was haben wir denn jetzt? Wir haben jetzt Ende Mai. Das letzte Mal war es wahrscheinlich im Januar hier.
Das kann wirklich sein.
Wie fühlt sich das an?
Ich wollte es in der Ansage gerade noch verwursten, aber ich habe die Kurve nicht gekriegt. Ich muss mich so konzentrieren und mir ist auch irgendwie kein zweiter Feuerwehrmann mehr eingefallen. Deswegen, ich kenne eigentlich nur Grisou, den Feuerwehrmann. Kennst du noch einen anderen Feuerwehrmann?
Möchtest du vielleicht jetzt noch mal eine Ansage machen? Mach so ein zweiter Versuch.
Ja.
Und bitte.
Ja. Ich mache die Folge 85, wir machen jetzt Folge 86.
Ja.
Gibt es
noch einen Feuerwehrmann? Weiß ich nicht.
Was?
Gibt's noch vorher, wenn man ich weiß nicht.
Ich war bei Bob dem Baumeister. Ich war noch bei.
Ich hätte jetzt an Fahrenheit, wie heißt denn das? Fahrenheit 485 oder was? Dieses Buch. Es gibt doch diesen Roman, der heißt Fahrenheit 396 oder so. Und das ist so ein Roman über ein System, ein dystopisches System, wo Feuerwehrmänner nicht mehr dazu da sind, um Feuer zu löschen, sondern die kommen, wenn jemand ein Buch liest und verbrennen das Buch.
Oh.
Ja.
Okay.
Das ist irgendwie so hier Orwell, ja. 1984, Brave New World,
die
Ecke.
Ich guck gerade Dingsbums hier, Reporter Markt, hier Handmaid's Tale Serie, also nach dem Buch. Mhm. Ist eine sehr gute Serie, sehr schwere Kost, muss man sagen. Also sehr, sehr düster, sehr, sehr brutal auch. Das kann ich empfehlen.
Hast du nochmal deine Einstellung zu deinem Leben irgendwie überdacht, nachdem du diese...
Inwiefern jetzt?
Ich weiß ja nicht, worum es in der Serie geht. Nur, dass sie gut düster
also und brutal grob ist. Zusammengefasst.
Vielleicht hast du entschieden, du möchtest einfach ein bisschen brutaler sein.
Grob zu sagen, also Zukunft. dystopische Szenerie auf dem Territorium der USA hat sich der Staat Gilead gegründet, ein christlich fundamentalistischer Staat, der das Hauptproblem hat, dass die meisten Leute unfruchtbar sind. Mhm. Und es gibt noch so ein paar unfruchtbare, ein paar fruchtbare Frauen. Da hat sich dann dieser christlich fundamentalistische Staat gesagt, ja gut, die versklaven wir jetzt. Und unsere Kommandanten, also die Führungs-, also quasi so das Upper Middle Management von Gilead, darf sich jetzt mit denen vermehren, und aber halten die halt quasi wie Sklaven. Mhm. Und das ganze System ist halt irgendwie sehr brutal, dass also es wird gehängt, es wird gefoltert, es werden Hände abgeschnitten, es werden Augen ausgestochen.
Mhm. Sounds like fun.
Also da werden halt mit also extrem drakonischen Maßnahmen werden die Leute da auf Linie gehalten und das ist schon heftiger Stoff, aber
Holger, wie sind wir da jetzt hingekommen? Guck mal hier in der Linie, da haben wir gerade noch gelacht. Ja. 3:30 habe ich einen guten Witz gemacht und jetzt sind wir auf einmal da.
Ja.
Es ist
du wolltest
also mit dir wissen. Ist es immer so ein Auf und Ab der Gefühle, ehrlich
das
gesagt.
Du wolltest das doch wissen. Ich will auch liefern.
Du wolltest nicht drüber sprechen eigentlich, ne?
Ja. Ich will die Klaviatur der Emotionen will ich bedienen.
Ja. Ja.
Ich fange gleich auch noch an zu singen.
Vielleicht. Oh, ja. Oh, da freue ich mich drauf.
Ach so.
Ja?
Ja, nee. Das kriege ich aber nüchtern nicht hin.
Okay.
Ja. Weg mit dem Zaunfall. Aber okay, na gut. Sonst ist es mir ganz gut. Ich habe heute einen ersten Arbeitstag gehabt wieder. Mhm. Ich hatte jetzt eine Woche Urlaub. Das war ganz gut. Mhm. Relativ gut, in Corona-Zeiten kann man nicht so wahnsinnig viel machen, aber es war trotzdem sehr entspannt.
Ja.
Und ich habe mein Fahrrad mal ausprobiert. Mhm. Mein Fahrrad funktioniert, so viel kann ich sagen.
Ja,
und schön. Und Muskelkater hatte ich auch.
Ich freue mich, wenn du hier mal mit dem Fahrrad herfährst. Ich fahre ja bei gutem Wetter immer mit dem Fahrrad nach Friedrichstadt.
Das klingt auch wieder eine Drohung.
Das sind lockere 12,9 Kilometer eine Strecke.
Ja, richtig. Ich werde jetzt nicht nochmal erwähnen, wie weit ich gefahren bin, weil ich hab mir da schon Hohn und Spott für unter anderem von dir anhören dürfen, dass ich nach diesen 14 Kilometern Fahrradfahren doch auch ein bisschen Muskelkater hatte.
Echt? Ja. Mein Gott. Ja.
Ja, aber ich bin noch nichts gewohnt.
Aber unter uns gesagt, das liegt so ein bisschen auch an der Technik.
Natürlich.
Und du weißt ja, oder wir wissen ja beide, es gibt kein Problem, was man nicht mit besserer Technik lösen könnte.
Das ist richtig, ja. Das ist richtig, ja. Genau. War schöner Urlaub. Doch, das kann ich erzählen. War das letzten Donnerstag oder war das den Donnerstag davor? War ich auf dem CraftConf Meetup. Mhm. In Budapest.
Aha.
Aber nicht in Budapest, sondern online.
Na ja, nice.
Und das war nämlich ein hochkarätig besetztes Meetup mit Michael Feathers. Wie heißen der andere noch?
Woody Sühl.
Woody Sühl. Und der andere war auch ein...
Auch irgendeiner, der berühmt ist.
Auch einer, der berühmt ist, den ich aber jetzt nicht mehr zusammenkriege. Weiß ich nicht. Das war cool. Problem war nur, die Leute hatten 20 Minuten und die Vorträge wurden einer nach dem anderen durchgeballert. Mhm. Du hattest dazwischen drin überhaupt keine Zeit durchzuatmen.
Okay.
Also der eine Vortrag ging über Softwarearchitektur, Activation, the missing pattern, bla, in Architektur. Da ging es um, ich weiß es gar nicht mehr, ich konnte es mir gar nicht mehr richtig merken. Dann ging das eine über Roman Numerals. Das war das von dem Menschen, dessen Namen ich jetzt nicht mehr weiß, was sehr peinlich ist. Der wird mir gleich noch einfallen. Level in Falco war es nicht. Level, wenn man ihn aussprechen mag, ich weiß nicht. Spricht man den aus? Das ist ein Mensch mit Doppel-L im Namen. Ich habe keine Ahnung.
Keine Ahnung.
Das ist ja so, ich reite mich noch weiter rein. Ein bekannter Mensch. Und Woody Sewell hat was über erzählt, über. Wie formuliert man das letztendlich? Seine Kernthese war, Management ist überflüssig.
Ach, nice.
Aber einen Teil des Vorteils kannte ich auch schon. Ich habe den ja mal bei einem Workshop erlebt. Mhm. Ein sehr super Typ. Also an sich, die Vorträge waren alle super, nur das waren Themen, die waren alle sehr weit auseinander. Und wenn du die quasi, also ohne Kontext-Switch-Möglichkeit aufeinander gekloppt kriegst, war das schon ziemlich schwierig.
Da hat doch dann hoffentlich direkt danach auch jemand was über C-Compiler-Flex erzählt, oder?
Wahrscheinlich, das wird auch passen. Nein, aber an sich war das eine total geile Veranstaltung, weil also für süß so hochkarätige Menschen, denen man aber nur so wenig Zeit gibt, und so wenig Zeit,
ich meine, zu atmen. Das ist das Problem, was der FC Bayern jede Woche hat, oder? Von den hochkarätigen Spielern. Wen lässt du da aufs Feld?
Ungefähr so, ja. Ungefähr so ist das, ja. 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 Mhm.
Ich wollte ja auch mal mit so einem Fußballbild trumpfen. Mein Mann.
Ja, der nächste stimmt. Ja, hast recht. Nee, also war an sich total geil. Das war das erste Mal, dass ich jetzt so richtig bei so einer Online-Konferenz war. Und das war schon gut. Das hat Bock auf mehr gemacht. Aber so ein bisschen Interaktions mit den Leuten ging schon so ein bisschen flöten. Mhm. Aber da kann man schon machen.
Ja, cool. Ja, schön, dass du ein Online-Meetup ansprichst. Ich war ja auch auf einem Online-Meetup.
Ach ja, richtig.
Und da hatte ich dir ja noch was zu versprochen.
Ach ja, richtig. Da kann ich jetzt nicht...
Tja. Ich habe nämlich bei der Softflexkammer Köln auch einen Remote-Vortrag gehalten zum Thema Gradle, wie du dir denken kannst.
Ja.
Das hat auch ganz gut soweit funktioniert. Ich muss sagen, das war cool, da waren viele Leute da. Also ich glaube, es waren irgendwie 20 Leute am Ende des Tages, die da mitgemacht haben und zugehört haben und auch bis zum Ende da waren und auch Fragen gestellt haben. Das fand ich schon sehr cool irgendwie. Nur als Vortragen hat es mir schon so ein bisschen gefehlt, halt dieses vorher mit den Leuten zu reden und hinterher halt irgendwie dann nochmal bei einem Getränk zusammenzukommen. Die haben sich aber ein ganz cooles Spiel ausgedacht für vorher oder eine ganz coole Methode. Die haben so ein Impromptu-Networking über Zoom Breakout Rooms gestaltet.
Das ist cool, ja.
Kennst du diese Breakout Rooms?
Kenn ich,
ja. Das ist irgendwie die Möglichkeit, eine große Gruppe aufzusplitten in Subgespräche. Mhm. Und dann hatten sie halt so eine Frage gestellt. Also bist dann mit jemandem random irgendwie zusammengewürfelt worden und hast dann irgendwie zwei Fragen beantwortet und dann wusstest du schon mal ungefähr, wer so da ist. Das war so ganz nice. Aber was den Abend überschattet hat, war, dass ich hart angezählt wurde. Und zwar, weil eigentlich du angezählt werden solltest, aber ich wurde in Vertretung angezählt, sozusagen.
Ist das so?
Ja, denn wenn die Softwerkskammer Köln nach Holger Große-Plankermann ruft und sagt, der soll hier bitte mal einen Vortrag über Cucumber.js halten, dann hat sich Holger Große-Plankermann auch mal zu melden, ja, und diesen Vortrag mal zu halten.
Ist das so?
Ja, okay, ja, ist das. Ich so. Leitete dir eine E-Mail weiter, Holger.
Das kann sein.
Und ich habe gesagt, als ich darauf angesprochen wurde, kein Problem, ich werde den Holger in der nächsten Folge ansprechen und werde ihm ein Ja abringen. Also, wann können wir das machen? Wann können wir das durchführen, Holger?
Ah, das kann natürlich. Ich finde es schön, du weißt natürlich auch, dass mir das entsprechend peinlich ist. Das finde ich sehr gut, dass was soll ich jetzt dazu sagen? Es ist mir durchgegangen, es tut mir leid und es ist mir. Die Folge ist auch jetzt vorbei. Vielen Dank, dass du das auch so. Ja.
Aber das war es mir wert. Bis dahin. Ciao.
Ich glaube,
jetzt musst du erstmal ein Bier trinken.
Oder? Ich denke auch, ja.
Ja.
Oh mein Gott.
Ich möchte sagen, dass das diesmal die Folge in Holzheim ist, die beste Bierauswahl hat, die wir hier jemals in Holzheim hatten. Und nicht nur das. Das wird hier die Folge sein, die generell einfach das beste Bier jemals hatte, denn wir haben hier zwei Frau Gruber Biere. Frau Gruber tritt an heute, um Autogrid FM richtig aus den Socken zu hauen. Und wir haben hier ein Frau Gruber Supersonic Double Dry Hopped Triple India Pale Ale. Nicht zu verwechseln mit dem Double Dry Hopped Imperial Pale Ale, was wir letztes Mal hatten. außerdem haben wir noch ein Frau Gruber Purple Haze. Das ist ein Double Dry Hopped, aufgepasst, jetzt nichts, India Pale Ale. Also nur ein Double Dry Hop.
Also ich glaube, mit diesem leichten Ding fangen wir an.
Ja, du hast recht. Das ist wahrscheinlich der bessere Starter für heute Abend. Mhm. Und dann werden wir, also trinken wir erst das Purple Haze und dann trinken wir hinterher
das. Generell auch ein bisschen Durst, muss ich sagen. Ich könnte vielleicht noch ein Wasser vertragen, aber gut.
Ja, ein Wasser gibt es nach der Folge, ne?
Achso.
Vorher gibt es hier kein Wasser. Ja, das
Purple Haze. Ich bin jetzt echt noch so ein bisschen, ich bin peinlich berührt.
Ja, ist doch nicht schlimm, Holger. Ich schneide das sonst auch raus.
Ist das so? Genauso wie du alle Sachen rausschneidest. Ja. Ich vertraue dir da blind.
Das Purple Haze kommt hier in einer schwarzen Dose daher, die ich ja letztes Mal schon gutiert habe. Und ich schütte das einfach mal ein.
Sieht das gut aus. Viel schöner Morgen.
Sieht sehr gut aus. Und es wurde übrigens bei dem Meetup auch noch mal gefragt, wann wir denn endlich mal eine Folge vor Publikum machen. Habe ich gesagt, ist in Planung. Mhm. Irgendwie. Das Thema haben wir mal angeklärt, aber dann nie zu Ende geklärt. Ich denke,
wir nehmen gerade auf, übrigens. Wohl.
Ja.
Was hast du sonst so gesagt?
Nee, aber das haben wir auch in einer der letzten Folgen schon gesagt, dass wir da irgendwie drüber nachdenken, wie wir das machen können und so. Da gibt es noch kein Update zu
dem Thema. Riecht also extrem fruchtig.
Ja.
Könnte geil sein.
Zum Wohl.
Grüß euch. Alter, das ist geil.
Ja. Uiuiui. Ui, ui. Das ist, ich entdecke hier mit Frau Gruber gerade meine Liebe zum IPA, muss ich sagen. Ich war immer eher so ein Pale Ale-Typ.
Boah, das ist geil.
Aber irgendwie.
Das ist mal
schon,
geil.
Das ist schon nicht so verkehrt irgendwie. Bin ich so in meiner Reise beim Craft Beer, bin ich da ein bisschen jetzt einen Schritt weiter? Habe ich so die nächste Stufe erreicht?
Ja, genau.
Du bist
jetzt ein Glurak oder sowas.
wo man auch mal ein IPA trinkt? Oder, weiß ich nicht, oder sind die einfach dermaßen exzellent von Frau Gruber, dass mir da auch das IPA schmeckt, was ich sonst eigentlich nicht so sehr trinke. Ich bin ja eher so ein Pale Ale-Typ, wie du vielleicht weißt.
Müssen wir da einfach auch mal einen Stout trinken oder sowas?
Ja, wir trinken relativ selten andere Sachen als Pale Ale und IPA ist mir aufgefallen. Ja, aber ich bin echt nicht so ein Stout-Fan irgendwie.
Dann müssen wir mal, also ich habe letztens mal ein Dings getrunken, ein saures, hier so eine Gose und ich war ganz positiv überrascht, muss ich sagen.
Okay. Ich finde mal, so ein Stout ist immer irgendwie, so ein schokoladiges ist halt immer mehr so ein Nachtisch irgendwie. Das ist nicht so.
Wir müssen uns ein bisschen beeilen, weil wurde ich angezählt, dass wir zu viel Vorrede haben.
Ach so. Ja, gut. Okay. Wenn du jetzt hier so Stress machen willst, dann.
Leute, das müsst ihr wissen, ich habe dann irgendwie in den Samstag nach der Folge.
Jetzt kriegst du es zurückgezahlt, ne?
Habe ich, glaube ich, eine bitterböse Sprachnachricht gekriegt. Was das denn soll, dass wir irgendwie. 17 Minuten waren es, glaube ich, irgendwie an Vorrede haben. Dass wir ja
25 Minuten und da hatten wir noch nicht mal das Bier getrunken.
Ja, weil du immer so langsam trinkst. aber erzähl von deinem Vortrag mal ganz kurz.
Ja.
Ne? Ach so, na gut. Na gut. Wie ist das so, von einem Bildschirm einen Vortrag zu machen? Ist das, weil du kennst das ja von dem Webinar. Ist das, also inwiefern ist das anders?
Ich gucke schon, wenn ich einen Vortrag halte, immer relativ viel, wie das Publikum so reagiert. Ob die Leute da irgendwie was mit anfangen oder ob ich das Gefühl habe, dass die Leute was damit anfangen können, ob die irgendwie irgendwie interessiert gucken oder eher verwirrt gucken oder so und versuche dann auf der Basis schon auch das, was ich erzähle, ein bisschen anzupassen. Das fehlte natürlich ein bisschen. Wir hatten zwar diese diese Zoom-Ansicht offen, wo man auf Kacheln alle Leute sieht. Da hatte ich allerdings auf dem zweiten Bildschirm halt was anderes, was ich für den Vortrag irgendwie brauchte. So ein bisschen Notizen und so.
Dass ich das nicht.
Ein Video. Genau, ein Katzenvideo. So dass ich das da nicht so richtig nicht die Leute sehen konnte, so wirklich. Ja, aber. War eine ganz coole Erfahrung, das mal gemacht zu haben.
Ja, cool.
Ja.
Steht noch was an?
Bei mir steht nichts mehr an und ich muss auch sagen, dass ich mir jetzt überlegt habe, dass ich es auch erstmal dabei belasse. So, weil das, auch wenn mir das viel Spaß macht, diese Vorträge zu halten, habe ich dann doch wieder gemerkt, dass es doch auch irgendwie sehr viel Zeit kostet und ich mich dann selber in so einen Stress versetze. Weil ich es dann natürlich auch irgendwie, weiß ich nicht, einigermaßen toll machen möchte und nicht einfach so, ne? Und ja, da habe ich jetzt gerade irgendwie das Gefühl, dass das jetzt okay war, dass ich das alles gemacht habe und so und das jetzt aber auch erstmal gut ist mit Vorträgen so für die nächste Zeit.
Ja.
Das heißt, ich gehe da ein bisschen jetzt gerade in so eine kreative Pause.
Und dann bist du Reunion.
Mach ich das
ganz so, plötzlich kommt das Reunion.
Wie Tool, irgendwie in 15 Jahren gibt es dann mal wieder einen Vortrag von mir.
Ach so, da gibt es so ein Snippet. Da machst du irgendwie auf deine YouTube-Seite, kriegst dann irgendwie so eine distortete eine Folie.
Ja, genau so.
Ja.
Nö.
Ja. Sonst weiß ich nicht. Du wolltest vor was am Wochenende noch so euphorisch? Ja, aber da erzähle ich jetzt nichts drüber.
Nee, das. Du warst der Bremser da, deshalb.
Ich war der Bremser da?
Das,
Ich war, ja, weiß ich nicht. Das war so, ja, war gut, aber ist nicht so. War, weiß nicht. Hast du da was zu erzählen? Du hast eine Meinung. Du hast viel länger Erfahrung mit GitHub Actions als ich.
Ach, das, davon sprichst du. Jetzt, ich dachte, du redest von was ganz anderem. Stimmt, da wollte ich drauf ansprechen. Ich wollte, dass du was erzählst davon, Holger. Holger hat sich hingesetzt am Wochenende und hat einfach mal sein Projekt mal so richtig gerade gezogen. Weißt du?
Wenn man so ein Projekt hat, denkt man sich
so, jetzt mache ich das mal alles
richtig. Ich habe richtig heißen Scheiß gemacht. Das war richtig.
Aber dann läuft man natürlich direkt in Dependency-Probleme.
Ich erzähle es erstmal. Das war geil. Also ich habe ja so ein wichtiges Projekt, wo auch die ganze Welt drauf. Ich habe ja mein eigenes Leftpad.
Ja, klar.
Ich habe so ein kleines...
Hat das denn auch einen Leftpad-Cache?
Das hat einen Leftpad-Cache, ja.
Falls du irgendwie, wenn du jetzt nur zwei Leftpadden willst, damit du dann das nicht irgendwie berechnen musst, packst du es halt einfach in Cache.
Ja, es wäre der Leftpad, Memo als Leftpad. Ja, natürlich. Was denn? Ich will so ein bisschen rumklappern hier.
Ja, das stört mich, dass du hier rumklapperst.
Du hörst doch sonst nichts. Wenn ich jetzt die Wohnung abfackeln würde, würdest du ja nicht hören. Jetzt, aber wenn es hier so ein bisschen klappert, dann bist du jetzt. Wo war ich jetzt? Mein kleines Spielprojekt, wo ich alle neuen React-Features ausprobiere. Mhm. Das ist gar nicht so wichtig, komme ich vielleicht gleich noch ganz kurz zu. Da habe ich von einem Dienst namens Greenkeeper eine Nachricht gekriegt, dass die ja bald sunsetten. Mhm. Was ich sehr, sehr schade finde, ein sehr großartiger Dienst. Und da
machen jetzt die ganze Firma dann zu, oder?
Ja, die wurden verkauft an irgendeine andere Firma namens Snyk, wo man jetzt zwingend hin migrieren muss.
Snyk ist doch so Dependency Security.
Ja, das ist, die haben das jetzt so ein bisschen verschmolzen und so weiter. Mhm. Da muss man hin migrieren, das muss ich dann tun. Da habe ich mich morgens erstmal hingesetzt und hatte die Vorstellung, weil ich habe das ja auch schon nach Gitpod, also ich habe so eine Gitpod-Integration, mhm. Also das Gitpod-Batch-Edit und Gitpod. Dachte mir, naja, ob du das jetzt hier bei deinem Morgenkaffee irgendwie auf deinem Handy mit Gitpod hinkriegst. Long story short, nein. Und aber dann musste ich mich halt an den Rechner setzen, habe dann aber festgestellt, dass ich noch in einer Komponente, da verwende ich aus Gründen Local Storage, und da gibt's auch garantiert einen Hook für.
Ja.
Einen React-Hook.
Klar.
Weil Snyk-Migration, Local Storage-Hook, ist irgendwie das Gleiche.
Kann man mal mitmachen.
Ja,
wenn man da eh mal gerade dran ist an der Stelle.
Wenn man da eh mal gerade dran ist, klar. Wenn man da eh mal gerade dran ist, muss man ja kurz eben noch alle Versionen hochziehen, um dann festzustellen, dass die Cypress-Tests mit der neuen Version von React Scripts hier laufen. Und um dann festzustellen, die liefen auf Travis dann nicht. Mhm. Und dann hatte ich irgendwann, naja, gut, du wolltest ja GitHub Actions mal angucken. Auf GitHub Actions liefen sie dann. Mhm.
Das hast du auch mal eben mitgemacht, oder?
Das habe ich dann am nächsten Tag gemacht. Da habe ich dann eben den Rotz nach GitHub Actions migriert, ich bin ein bisschen underwhelmed, was GitHub Actions angeht, aber die funktionieren. Aber
ich finde es auch nicht so geil irgendwie.
Also was mich als erstes irgendwie ein bisschen irritiert hat, dass ich fürs Checkout schon so eine komische Action/Checkout add to. Bei Travis und ich meine auch bei GitLab ist es so, dass automatisch, also das Checkout immer da ist. Also das Ding arbeitet natürlich auf einem ausgecheckten Report.
Ja, das liegt daran, weil GitHub Actions halt dafür da sind, alle möglichen Aspekte auf GitHub zu automatisieren. Du kannst halt eine Action haben, die auf deinem Project Board Dinge verschiebt.
Ja, kann sein. Und
aber dann willst du halt den Code nicht auschecken, weil du den halt nicht brauchst. Aber ja, klar, wenn du halt ein Projekt bauen willst, ist es so ein bisschen so, okay, warum muss ich es jetzt auschecken? Das ist irgendwie...
Ja, das fand ich ein bisschen komisch. Aber war dann okay. Und was ich seltsam fand, ich wollte es hinterher natürlich noch, was ich bisher noch nicht automatisiert hatte, automatisch auf GitHub Pages deployen. Aha. Und da fand ich seltsam, dass ich da auf eine Third-Party-Action zurückgreifen musste. Aha. Also nichts, was von GitHub selber kam.
Ja.
Also letztendlich ist das ja nur, ich packe es auf einen Branch drauf, aber von daher wäre es auch irgendwie nicht so abgefahren gewesen. Also die bieten jetzt selber was an. Ich kann das hier nach AWS, dann kann ich das hier nach Azure und hier nach Bla deployen. Mhm. Aber nach GitHub Pages, okay, da muss ich dann irgendwie ein Third-Party-Ding nehmen von JSON irgendwem.
Ja.
Fand ich ein bisschen seltsam. Ich bin vom Hölzchen auf Stöckchen gekommen. Es hat aber Bock gemacht. Ach, und ich habe generell doch mit ganz viel Hooks gearbeitet. Mhm. Ich habe die React Drag-and-Drop-API, da habe ich auch die Hook-API für ausprobiert, die auch den Code sehr viel geiler gemacht hat.
Okay.
Fand ich sehr cool.
Also ich höre gerade, Hooks sind irgendwie ein Ding, ne?
Ja, da probiere ich das mal. Ich war erst nicht so überzeugt davon. Mittlerweile denke ich doch, das ist schon eine ganz coole Sache. Mhm. Das gefällt mir mittlerweile.
Schon ganz okay, was sich der Dan da ausgedacht hat, ne?
Das gefällt mir mittlerweile doch sehr gut.
Hat der Dan sich mal hingesetzt und dann als so ein Stoffwechsel-Nebenprodukt kommt dann halt so React-Hooks dabei raus.
Ja. Nee, aber GitHub Actions, ich fand mich noch nicht, muss ich sagen. Ich dachte mir, naja, also ich finde ja Travis auch geil, aber ich dachte mir, GitHub Actions war, wird wahrscheinlich auch, wenn auch ein paar Leute benutzen in Zukunft. Also, was cool war, der Marketplace, also sich, du kannst ja schon ziemlich viel zusammenklauen da. Also du hast schon ziemlich viel, was heißt zusammenklauen? Also du hast schon relativ viel Zeug da, was andere Leute schon für dich gemacht haben.
Ja.
Das gefällt mir schon ganz gut. Aber es ist ein bisschen verbos, muss ich sagen. Ein bisschen sehr. Ich fand es nicht schwierig, das aufzusetzen. Also ich finde diese Diskussion, es gibt ja gerade, letztens gab es noch von irgendwem einen Tweet, dass irgendwie, wo sich wieder Leute über YAML ausgeheult haben. Ja, das habe ich, kann ich noch nicht so ganz nachvollziehen, warum YAML jetzt. Ich habe zu viel XML-Code schon gesehen, als dass ich mich über YAML großartig aufregen kann.
Ja, ich glaube, das Problem ist so ein bisschen, im XML-Code hast du halt dann so Sachen wie C-Data, die explizit halt sozusagen alles Escaping und so weiter, alles ausschalten, dass du da irgendwas reindumpen kannst. Und ich glaube, dass bei, dass die Kritik an YAML kommt halt auch daher, dass halt viele Deployment-Tools damit arbeiten. Und wenn du dann irgendwie, dann hast du quasi, weiß ich nicht, ein Shell-Skript eingebettet in einen YAML-File, was auf irgendeine YAML-Art und Weise Escape ist. Und das Shell-Skript echot dann irgendwie HTML-Code in eine Index-HTML-Seite oder so. Und das sieht dann halt so aus, wie es aussieht. Ja. Dazu kommen dann halt so Sachen, dass wenn du es falsch einrückst, da Dinge kaputt gehen, aber gleichzeitig kein Tool dir dabei helfen kann, das zu fixen und ja.
Also nur die meine YAML-Files in Projekten waren noch nicht so groß. Also wenn ich irgendwann an den Punkt komme, dass meine YAML-Files so riesengroß sind, dann okay, sehe ich es ein.
Ja.
Aber ja, ich habe genug Kummer in XML-Files gesehen, von daher. Ja, keine Ahnung. Für das, was es da tut, ist es gut. Es hat auch relativ zügig funktioniert. Was ich cool finde, ist es halt direkt am Projekt selber kann ich jetzt halt dann meine CI-Ergebnisse sehen. Das finde ich cool. Mhm. Aber ja, es macht genau das, was es soll. Ich finde etwas schlechter, als es zum Beispiel GitLab kann, als es Travis zum Beispiel macht. Also schlechter im Sinne von, genau diese Checkout-Geschichte, die machen das etwas, ich finde die Sprache ist etwas mehr auf das Ding zugeschnitten, also auf CI. Auf Code bauen zugeschnitten, dass mir das einfacher fällt.
Ja.
Ich finde es überflüssigerweise generisch.
Ja, denke ich
auch. Aber vielleicht habe ich die falsche Brille dafür auf und aber das war meine Erwartungshaltung an der Stelle.
Ja, aber das ist doch ein schönes Thema, was du da anfängst. Vielleicht sollten wir auch die Folge unter dieses Licht stellen und einfach heute mal über CI-Systeme sprechen. Wir haben ja an der einen oder anderen Stelle haben wir ja schon mal das AutoWeird FM Certified CI-Build besprochen, wie das auszusehen hat. Ach. Mit PRs, die gebaut werden auf Travis CI und Codacy, was Dinge tut und so weiter und so fort. Und dass ich da nur noch Haken dran klick, Merch. Ja. Und da können wir ja mal darüber sprechen, wo kommen wir her, wo gehen wir hin, was ist überhaupt ein CI-System für dich oder für uns? Und das ist doch eigentlich eine interessante Sache, über die man mal diskutieren könnte.
Das wäre eine ganz interessante. Leute, ich hätte mich jetzt komplett verwirrt. Also, AutoWeird Hintergrund, AutoWeird Backstage, AutoWeird, ich weiß es nicht. Das ist jetzt, wir biegen gerade ab. Das finde ich gut.
Ja.
Finde ich gut. Mach mal.
Ja, ich finde, du hast da schon so schön mit angefangen und ich finde, da sollen wir dabei bleiben.
Das ist das zweite Mal heute, wo du sagst, Holger, das hast du gut gemacht. Ich werde gleich übermütig.
Ich kann ja vielleicht dann direkt mal mit einer Kuriosität anfangen, denn der erste Build-Server, mit dem ich in meiner Karriere zu tun hatte, war Lund-Build.
Was ist denn das?
Dann habe ich auch zu den Kollegen damals gesagt. Shoutout an euch alle da draußen. Twittert uns mal an, was der erste kuriose Build-Server war, mit dem ihr was zu tun habt und hattet. Und wenn es Lund-Build war, dann weiß ich auch nicht. Macht noch ein Sternchen dran oder so an den Tweet. Lund-Build ist tatsächlich ein Build-Server, den es mal irgendwann gab. Und bei meiner ersten Firma war das halt der Haupt-Build-Server. Der konnte halt nix und hat auch keiner verstanden. Und alle haben sich gefragt, warum man eigentlich nicht Jenkins macht. Aber das war halt da, der Teil. Zu der Zeit muss ich dazu sagen, da hatte ich ja gerade angefangen mit Softwareentwicklung. Da ist mir das alles noch nicht so richtig klar gewesen mit CI-Server und dann irgendwie Build-Tools und weiß nicht was, sodass ich da jetzt nicht so wirklich gute Erinnerungen dran habe, weil ich mich damit nicht so wirklich auseinandergesetzt habe. Mhm. Aber es ist eine kleine Kuriosität aus meiner Karriere.
Ich glaube, ich überlege gerade, ob es im Studium schon was wie Build-Server gab. Gab es FTP-Server, wo der Rotz draufgepackt wurde. Ich glaube, der Hudson war da wirklich der erste Build-Server, den wir damals noch selber aufgesetzt haben. Also weit davon entfernt, dass es jetzt in irgendeiner Corporate-Garage steht und wo da nur noch der Manager vom Manager draufkommt. Hudson, also der Jenkins-Vorläufer, nachdem es ja, da gab es doch damals, ich glaube, irgendwelche Lizenzstreitigkeiten zwischen Oracle und Sun.
Ja, das hatte was mit dieser ganzen, glaube ich, Sun- und Oracle-Thematik zu tun. Und dann sind die Leute, die Hudson zu der Zeit gemacht haben, haben sich ja dann sozusagen rausgelöst und durften dann aus Gründen die Codebasis, wie genau das im Detail war, weiß ich nicht, wohl mitnehmen. Und daraus ist dann Jenkins entstanden und daraus ja dann auch im Endeffekt CloudBees als Firma entstanden, die jetzt Jenkins im Endeffekt von der kommerziellen Seite halt vorantreibt. Und Hudson, ja, hing dann irgendwie so halbtot, glaube ich, bei Oracle rum und wurde dann am Ende an die Eclipse Foundation gegeben. Und den gibt es ja immer noch, also das Projekt gibt es immer noch.
Ich glaube schon, ja.
Und wenn du jetzt einen Jenkins-Plugin schreibst, dann hast du auch immer noch diese Verweise auf Hudson. Also das Core-Model irgendwie ist dann im Paket Hudson irgendwas.
Ja.
Also da sieht man, wenn man Software baut, die benutzt wird, dann bleiben Dinge für eine lange Zeit.
Ja.
Also die wird man nicht mehr los.
Nee, Hudson war damals, war eine ganz gute Sache. Es hatte nie so den richtigen Polish, muss ich sagen. Ich habe dann irgendwann in einem anderen Projekt Team City eingesetzt oder konnte das einsetzen.
Bevor du Hudson benutzt hast, hast du vorher ein Softwareprojekt oder hast du schon Softwareprojekte gemacht, als es noch keine Build-Server gab? Okay, wie ist man da irgendwie an das Thema rangegangen?
Es gab den Build-Verantwortlichen, der hat das Ding gebaut und der hat das dann irgendwo hingeschoben.
Okay.
Also da gab das war, also ich glaube, in dem ersten Projekt, wo ich dran war, wurde das Dingen wirklich der Betrieb auf irgendeinen FTP-Server draufgeschmissen.
Das ist eigentlich relativ interessant, weil es zum Beispiel so Sachen wie, wenn du jetzt Maven dir anguckst und du deployst damit ein Jar in eine Library, dann merkt man, dass das dafür gemacht ist, dass das ein Entwickler auf seinem Rechner ausführt, weil da so Sachen wie Code-Signing gehören ja dazu. Und solche Sachen kannst du eigentlich schwer auf einen Build-Server packen, weil ein Key gehört ja normalerweise immer zu einer Person und du willst nicht, dass er in irgendeinem zentralen System liegt und bla 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 bla. Und da haben sich so Tools wie Maven auch irgendwie nie so richtig von freigestrampelt oder gibt es irgendwie immer noch keine gescheite Lösung für. Weiß ich deshalb, weil ich jetzt gerade diese Woche versucht habe, ein Deployment nach Maven Central zu automatisieren. Und da musst du dann irgendwie so abstruse Sachen machen, wie dir überlegen, wie kriege ich denn jetzt eigentlich also weil wir das natürlich auf einem CI-Server machen wollen, wie kriege ich denn jetzt eigentlich den Key dahin, den ja eigentlich keiner kennen darf, aber der ja trotzdem da sein muss, damit signiert werden kann und so. Deshalb finde ich es interessant, dass du erzählst, dass ihr da so den einen hattet, der das gemacht hat.
Ja, ich hab jetzt gelernt, bei GitHub gibt es jetzt auch Secrets. Also
ja,
das ist
okay. Aber die Secrets gab es auch bei Travis schon.
Das kann sein. Travis habe ich nie so intensiv eingesetzt, dass das, also ja, ich habe es eingesetzt, aber ich musste keine Secrets da verwenden, aus Gründen.
Das ist eigentlich auch wieder ein ganz cooles Thema, weil ich da auch irgendwie drüber nachgedacht habe, weil du hast ja immer das Problem, wenn du jetzt einen Build-Server hast und du hast jetzt zum Beispiel als Umgebungsvariable das Prot-Passwort da irgendwie drin, mit dem du auf die Prot deployen kannst, dann kann ja jeder, der einen Build auslösen kann ja ins NPM zum Beispiel, in den NPM-Build ein Skript einbauen, was einfach diese Umgebungsvariable echot. Und dann siehst du ja als Entwickler, würdest du an dieses Passwort rankommen. Und wenn du jetzt einen Repo auf GitHub öffentlich hast, hast du natürlich das Problem, dass jemand anderes ja über einen PR einen Build triggern kann. Und also wenn ich das richtig verstanden habe, ist das so, dass der quasi guckt, ob dieser Build im Kontext von deinem Repo ausgeführt wurde oder ob der auf einem Fork-Repo ausgeführt wird. Und diese Variablen sind dann natürlich nur da, wenn das in deinem Repo ist. So kannst du als Besitzer des Repos immer noch das steuern sozusagen, dass nur wirklich Builds, die auch nichts Böses machen, Zugang zu diesen Variablen haben.
Ah, okay.
Das heißt, cool. Du kannst dann da dein, ich weiß nicht, braucht man für NPM Passwort oder wie auch immer das dann funktioniert,
ja.
Könntest du dann da reinpacken und könntest dann ein automatisiertes Deployment nach NPM machen.
Ja.
Ja. Sind wir ein bisschen, wir wollen, also okay, wir hatten den Bildverantwortlichen, ne?
Der Bildverantwortliche, ja, also der hat gebaut und man hat das dann irgendwo hingelegt.
Okay.
Und bauen war dann, das ist wieder so eine Kack vom Krieg-Geschichte. Bauen, also so ein Release bauen war dann, also in den besten Fällen war es dann ein Managed Release, aber in den allermeisten Fällen war es eine Mischung aus 50% Build Tool und 50% irgendwelcher händischen irgendwas Kack. Also das, es gab damals, also wir haben damals, glaube ich, Subversion eingesetzt. Und also da waren ja Branches auch teuer und man machte das nicht, man hat das vielleicht auch noch nicht so richtig verstanden. Es war eine andere Zeit.
Ja. Hattet ihr denn, sofern du dich da dran erinnern kannst, häufiger Fehler, die darauf zurückzuführen waren, dass bei diesem Prozess des Release-Erzeugens Fehler gemacht wurden sozusagen, weil es nicht automatisiert war?
Ja, schon. Also das war immer so ein kleines Ding, hoffentlich geht es denn durch.
Mhm.
Und weil es hat auch sehr lange gedauert. Guck mal, das hat man heute ja immer noch so ein bisschen. Also letztendlich so ein Prot-Deployment, zumindest in meinem aktuellen Kontext, ist es schon auch so, dass da auch immer noch so ein bisschen so ein paar Unwägbarkeiten dabei sind. Also es gibt das wahrscheinlich, dass es irgendwo überhaupt kein Problem ist, aber Ich hörte auch von aktuellen Projekten von Kollegen und ehemaligen Kollegen, dass man da immer noch, dass ein Prot-Deployment immer noch ein bisschen Adrenalin dabei hat. Vielleicht muss das auch so sein. Aber da war das um Größenordnung schlimmer.
Okay.
Das war dann eine tagesfüllende Aufgabe, so ein Bild fertig, so ein Artefakt fertig zu machen.
Also mit anderen Worten, die Situation hat sich verbessert
auf jeden Fall. Das ist das war damals das Traumszenario, dass man halt so ein Continuous Integration Ding hat, also überhaupt schon mal ein System hat, das also ein mehr oder weniger ein DMZ für Builds.
Mhm.
Was es unabhängig vom eigenen Rechner macht, Staging und so weiter. Ja, das ist viel, viel besser geworden.
Also ich erinnere mich da auch noch dran, als ich dann bei der Cozentric damals angefangen hatte. Ich weiß noch, mein erster Tag oder so, kam ich da nach Solingen rein und bin da durch die Büros gegangen, die natürlich einigermaßen verlassen waren, weil es irgendwie in der Woche war. Aber nichtsdestotrotz waren ein paar Teams dann doch vor Ort und die hatten dann halt alle auch so einen riesigen Fernseher mit einem Bildmonitor, wo halt einfach so ein Jenkins-Dashboard lief. Ne? Und ich kam da rein und dachte mir so, boah, wie cool ist das denn? Ey, die haben hier einfach so dieses Dashboard laufen und dann gucken die da immer drauf. Und na gut, wenn du es dann am Ende irgendwann mal selber hast, dann merkst du auch, okay, interessiert dann irgendwie doch keine Sau so richtig.
Ich wollte gerade sagen.
Das ist irgendwie eine nette Spielerei, aber ich finde, hat halt so ein bisschen auch so die Wichtigkeit von Continuous Integration so ein bisschen in den Mittelpunkt gerückt.
Das stimmt. Aber ich hatte genau die gleiche genau den gleichen Eindruck, wenn ich das mal bei irgendwem gesehen habe. Oh mein Gott, ist das wichtig und bei denen funktioniert das richtig, aber gut, dass die das vielleicht, das war wahrscheinlich Zufall, dass das genau alles gerade grün war, die meiste Zeit ist es rot, weil sowieso keiner drauf guckt, weil, also,
ja
keine Ahnung, es kochen alle nur mit Wasser. Aber ja, finde ich cool,
Ja.
Das war vor Hudson-Zeiten. Hudson, ich wollte von Team City kurz erzählen, da kannst du, glaube ich, jetzt sogar noch mehr erzählen, aber es hat mich damals hat mich das sehr geflasht, weil der Polish da war viel, viel, es war viel, viel angenehmer zu benutzen als Hudson zu dem Zeitpunkt.
Ja.
Da hattest du oft den Fall, dass du tippst irgendeinen Wert ein, du kriegst irgendeine wirre Exception, die UI fühlte sich irgendwie nicht so gut. Also Team City war irgendwie, es tut mir leid, ich muss jetzt wieder JetBrains für Lobbudelei machen. Das war damals auch schon so ein JetBrains-Produkt, das war schon geil, funktionierte schon gut. Das hat, also Aufsetzen von einem Bild funktioniert da relativ einfach, was bei Hudson immer noch relativ schwierig war.
Mhm.
Ich überlege gerade, hatte ich denn noch, ich glaube, ich hatte davor noch irgend so ein, noch ein anderes Build-Tool, was mir jetzt nicht mehr einfällt, was ich kurzzeitig eingesetzt habe, was eben Ich habe keine Ahnung, was richtig schwierig war aufzusetzen. Aber habe ich jetzt vergessen. Und bei Jenkins, bei TeamCity war das relativ easy möglich und hatte vor allem dieses Feature. Da, zu dem Zeitpunkt habe ich mir, glaube ich, irgendwann diese eine IntelliJ-Lizenz gegönnt, weil sie zu dem Zeitpunkt, glaube ich, gerade günstig war. Pre-Checked Commit konnte das Ding damals. Und das fand ich damals schon geil.
Was konnte das?
Pre-Checked Commit nannte sich das. Das hat, also bevor das eingecheckt hat, hat das für dich quasi auf dem TeamCity den Build durchgeführt. Und wenn der Build fehlgeschlagen ist, erst dann hat er es committed. Also nur dann.
Super Produkt.
Also wenn der Build durchläuft, dann nur dann hat es committed.
Ja. Okay.
Und das fand ich damals ein ganz interessantes Feature, was heute, wenn man mit Branches arbeitet, auch damals zu dem Zeitpunkt waren wir noch nicht auf verteilter Versionsverwaltung. Hatten, glaube ich, auch Subversion. Ist das ein sehr schönes Feature und das war noch Git und Mercurial waren überhaupt nicht verbreitet zu dem Zeitpunkt.
Okay.
Zumindest in meinem Umfeld nicht. Und da war das natürlich ein schönes Feature, um genau sowas zu erreichen wie, also ein unnötig komplexes technisches Dingen, aber um genau das zu erreichen, was ich jetzt mit PRs hinkriege.
Ja.
Oder mit, wie nennt man das, gated PRs, also mit PRs, die irgendwie eine Bildschranke haben. Ja. Und dann kam so langsam leider Jenkins, oder? Kam Jenkins.
Ja, bei mir kam TeamCity ja erst viel später, deshalb erzähle ich da vielleicht dann gleich erst was drüber. Weil ich ja Jenkins, TeamCity jetzt auch zu einem späteren Zeitpunkt mir angeguckt habe. Ja, Jenkins war irgendwie ein Thema. Jenkins war so lange Zeit irgendwie das Lieblingskind des CI-Engineers oder des Build-Engineers. Und dann hat aber auch irgendwann so eine Ernüchterung eingesetzt, ne?
Ja.
Weil du hast eigentlich nie den Stand erreicht, dass da alles up-to-date ist. Du hast immer irgendwelche Sachen, die outdated sind. Dann hast du auch immer irgendwelche Sachen, die kritische Sicherheitslücken haben, die auf jeden Fall sofort geupdatet werden müssen.
Ja.
Aber die stehen natürlich immer im Konflikt mit irgendwelchen Core-Plugins, die du dann nicht updaten kannst.
Ja.
Und grundsätzlich, wenn du etwas updatest, geht irgendetwas kaputt.
Ja.
Und ja, also Jenkins hat eine enorme Flexibilität irgendwie, dadurch, dass du da halt jedes mögliche Plugin drin installieren kannst. Und da gibt's dann natürlich Wechselwirkungen noch und nöcher.
Scripting per Groovy.
Ja, genau.
Sehr schön. Mache ich aktuell noch.
Pipeline DSLs meinst du? Das
ist das Pipeline? Ja, Pipeline DSL ist halt, ja. Boah, das mache ich nicht. Aber finde ich echt nicht gut.
Ja.
Liegt nicht an der Sprache, aber die Sprache reißt es aber auch nicht raus.
Ja.
Es ist nicht so, es ist kein Cristiano Ronaldo die Sprache an der Stelle.
da muss ich gestehen, da habe ich so gut wie gar keine Erfahrung mit. Was ich dann nur so noch beobachtet habe, so in der Endzeit, wo ich Jenkins benutzt habe, ist, dass dann der Trend mehr und mehr dahin ging, dass man so einen Jenkins hat, der so, wie soll man sagen, so ephemeral ist quasi. Der einfach so in Docker läuft und wenn der dann kaputt geht, dann wird er einfach komplett neu aufgesetzt. Das hat dann aber, das bietet aber das Problem, lustigerweise, dass der Jenkins nicht gut über Skripte installierbar ist. Da haben die dann nach und nach so Sachen dran gepatcht. Dann kannst du irgendwie so eine Textdatei machen, wo dann deine Plugins mit der Versionsnummer in Zeilen untereinander stehen. Und das kannst du dann irgendwie mit deinem Docker-Ding verheiraten und weiß ich nicht. Und dann wird das installiert und so. Aber so richtig geil ist das irgendwie alles nicht. Also es ist so ein bisschen aus einer anderen Zeit einfach.
C-Jobs und so weiter, weil das irgendwie, bei C-Jobs hatte ich das, das fanden Leute auch geil, dass es
C-Jobs sind dann Jobs, die andere Jobs erzeugen, ne?
Du kannst quasi deine Jenkins-Konfiguration as Code. Also du hast irgendwie, du hast irgendwo ein Repo, was deine Jenkins-Jobs einfach so erzeugen kann. Also es zahlt auf dein Thema ein. Hat aber aus meiner Sicht das Problem, also der Jenkins so ein Build-Server macht es für mich relativ einfach, Sachen zu konfigurieren, indem ich einfach in der UI rumklicke. So kompliziert ist das meist ja nicht, also so ein Maven-Build dahin zu schmeißen.
Ja.
Aber dann noch die Indirektion über so einen C-Job, der macht das, der dann noch in einem anderen, meistens in einem anderen Repository liegt, dann vielleicht noch mit Ansible irgendwas, irgendwie irgendwelchen Kack macht. Also eine Indirektion da rein ist das. die ist dann vielleicht architektonisch ganz schön, aber macht den Weg von ich möchte mal schnell was an so einem Job ändern schon unnötig lang. Ist mein Eindruck. Das war jetzt.
Ja, ich glaube, ein Problem davon ist doch vielleicht auch von diesem ganzen Ansatz, dass du auch jedes Mal die komplette Jobhistorie verlierst, oder? Oder ist die, kann die irgendwie behalten werden?
Ja, ich verliere. Okay. Ja. Ich meine, die verlierst, ja. Ja. Und was ich immer noch nicht gesehen habe, wo ich immer nur von Jenkins Fanboys höre, dass das wunderbar toll ist.
Blue Ocean,
aber ich habe es noch, es ist immer so, ja klar, das erreicht, also ich rede von ja, was ich eigentlich erreichen möchte, wenn man GitHub oder GitLab kennt, von GitHub Actions habe ich gerade erzählt, weil wenn man vor allem GitLab kennt, ist es total easy, ich habe ein PR oder ich habe einen Branch, und da gibt's einfach dann einen Bildjob für. Mhm. Und ich kann das Ding einfach nur mergen, wenn der Bildjob grün ist. Mhm. Da muss ich gar nichts für machen eigentlich.
Ja.
Und das in einem Jenkins einzurichten, das kann man tun. Das glaube ich wirklich, dass man das tun kann. Aber es geht wahrscheinlich mit Blue Ocean auch, aber ich habe es noch niemals in the Wild gesehen. Das heißt für mich, dass es nicht komplett einfach ist.
Ja.
Das fällt einfach nicht vom Himmel. Und wahrscheinlich wird deine Vorrede mit Versionsupdates und das nicht mit dem kompatibel, hat wahrscheinlich auch damit zu tun.
Ja. Ja, Blue Ocean ist ja, glaube ich, im ersten Schritt erstmal eine neue UI gewesen für Jenkins, die irgendwie ein bisschen frischer und fancier aussieht. Mhm. Und ja, damit verbunden halt, das auch so ein bisschen wieder zeitgemäßer zu machen und solche Dinge zu erlauben, wie, also erstmal auch eine schöne Pipeline-Ansicht zu haben und zu zeigen, wie die Sachen zusammenhängen, was da irgendwie wann gebaut werden kann und dann eben auch so PR-Builds zu ermöglichen.
Das geht auch alles. Also ich bin aktuell auch wieder dran, sowas zu machen. Mal gucken, ob das... Ich mache Krach. Mhm. Ich habe in einem Projekt habe ich mal GitLab CI wirklich eingesetzt. Und das fand ich cool. Hatte seinen eigenen Tücken, aber was da out of the box möglich war, das war schon ziemlich cool. Da waren natürlich auch wieder diese berühmten YAML-Files. Mhm. Aber was da out of the box einfach funktioniert, ist ein bisschen düster hier, oder? Oh, mach mal Licht an. Sehr schön. Ah. Nee, was da out of the box funktionierte, das war schon cool. Also das war, die Idee war ähnlich jetzt, wie man das jetzt auch spätestens bei GitHub Actions kennt oder von Travis kennt.
Ja, halt mal den Gedanken fest. Ich glaube, wir müssen erst nochmal ein Bier aufmachen.
Ach so. Hast wohl Durst, wohl?
Ich habe ein bisschen Durst.
Was machst du denn jetzt auf?
Wir haben hier so einen Frau Gruper Supersonic Double Dry Hopped Triple India IPA zur Hand.
Wie viel Prozent?
Wie viel hatte eigentlich das letzte?
Ich denke,
das
so
Purple 7? Haze hat 6,8.
Ja, war ich. Ah, ich habe es rausgeschmeckt.
Und uiuiuiui, das hat eine saftige 9,8.
Ja, das habe ich, ja.
Okay, na gut. AutoWeird FN verabschiedet sich hier an dieser Stelle schon mal von allen Hörern,
ja.
Die es bis hierhin geschafft haben. Und das riecht schon mal sehr geil, muss ich sagen. Also schauen wir mal. Ich glaube, es ist sehr geil, Holger.
Ja.
Ich glaube, es ist ein sehr, sehr geiles
Bier. Oder machst du einfach dein Glas ist randvoll.
Ich glaube, Frau Gruber ist einfach der unbeschrittene.
Der unbeschrittene?
Die unbestrittenen Könige des Craft Beer für mich.
Das sieht jetzt aber nicht nach 9,8% aus, das Bier. Ich hätte sowas richtig dunkelbräunliches.
Uiuiuiui. Es riecht auf jeden Fall sehr.
Ja, riecht ein bisschen sprittig.
Fruchtig. Ich finde, fruchtig süßlich riecht das. Oder?
Ja. Ich hatte fast was von Banane gesagt, aber Prösterchen. Nee, wir prosten gar nicht mehr.
Der Durst ist größer als die Manieren. Ja.
Mhm.
Also es zeigt zaghaft, glaube ich, dass es eine Keule in der Hinterhand hat.
Ja, ich fand es davor Geschmack. Besser.
Ja.
Aber krüppelt. Mhm.
Das AutoWeird FM Qualitätsmerkmal. Ich fand das davor besser, aber knüppelt. genau, bevor wir waren hier immer noch beim Thema CI-Server.
Ja.
Bevor wir auf GitLab CI und so weiter eingehen, möchte ich noch einen einschieben. Einen, der ist nie so richtig so von der, aus der Ecke der.
Darf ich kurz nochmal was ein anderes Thema kurz einschieben? Ja? Was würde jetzt passieren, wenn ich jetzt einfach in die Chipstüte greifen würde?
Dann würdest du hier hochkant rausfliegen.
Ach so, gesagt. Na gut. Na, ja, nee, dann, ich wollte einfach nur mal theoretisch nachfragen.
Ja. Also es gibt da noch so einen CI-Server, der irgendwie nie, der hat immer so, am Rand hat er immer so mitgespielt, aber hat nie den großen Durchbruch geschafft. Und das ist Bamboo.
Oh ja.
Der wurde immer, das war immer so, boah, die da sind aber cool, die benutzen Bamboo. Habt ihr schon mal davon gehört? Das ist der coole Build-Server von den coolen Atlassian-Jungs.
Aber irgendwie habe ich aber auch dann von, ich habe ein Bamboo-T-Shirt, glaube ich,
ja. Ja, also ich habe Bamboo nie selber benutzt.
Aber erst war Bamboo ist total geil, aber irgendwann wandert er relativ schnell, nee, Bamboo ist auch total scheiße.
Ja, es war immer so ein bisschen irgendwie.
Ich kann es nicht bewerten. Also es ist von daher.
Man hat immer so das Gefühl, wie ihr Versager macht Jenkins. Warum macht der nicht Bamboo? Wir machen auch Bamboo, ist viel geiler.
Ja.
Aber ja, ich meine, das hatte natürlich dann auch diese Integration mit Jira, dann konntest du irgendwie, und dann, wenn du dann noch, wie heißt nochmal der Git-Server von Atlassian?
Die Stash.
Stash. Da konntest du dann im Jira-Ticket sagen, jetzt bitte den Branch aufmachen für dieses Ticket, dann wurde der schon richtig benannt. In Stash hat er dann Branch aufgemacht, hat in Bamboo dann die Pipeline dazu erzeugt und hat das alles, also es war alles sehr tightly integrated quasi.
Nicht so schlecht, also nicht, ich würde es jetzt nicht so wahnsinnig vermissen, aber es ist schon so aufgeräumt irgendwie.
Ja.
Aber
und das muss man erstmal bei Jira sagen, ne?
Das
muss noch mal einer über Jira sagen, das ist ganz schön aufgeräumt.
Ja, vielleicht auch, ja, keine Ahnung, weiß ich nicht.
Ja, muss man mal. Aber vielleicht waren da ja schon so, war das so eine gewisse Inspiration, diese sehr starke Integriertheit von Codeverwaltung, Issues und CI, die dann bei GitLab und GitHub.
Ja. Richtig, ja. Also das erste, was bei diesem GitHub Travis Gedöns da ist, es ist halt hosted. Mhm. Ich muss es nicht mehr selber aktualisieren.
Ja.
Also diese ganze verschwendete Arbeitszeit, dass ich jetzt dieses Plugin noch damit und sowieso, das habe ich halt einfach nicht mehr. Und ich kann jetzt nicht mehr jedes Plugin dazu packen, was jetzt auch jetzt bei spätestens bei GitHub Apps auch nicht mehr der Fall ist. Ich habe einfach viel weniger Ärger mit Aktualisierung, also mit der Software selber. Aber was diese Software an Standard gesetzt hat, jetzt für Build selber, das ist schon schwindelerregend, wenn ich das jetzt mit aktuellen Projekten vergleiche. Das ist schon ziemlich cool. Also wie wenig man machen muss, um eben eine vernünftige Pipeline zu kriegen. Und ich bleibe bei diesem Beispiel, Branch Builds, dieses Ding, ein PR wird nur gemerged, wenn alle Tests durchlaufen.
Ja.
Was ich in vielen Projekten so noch nicht sehe und auch nicht, das wird auch oft nicht vermisst. Interessanterweise, was man aber erst irgendwie sieht, wenn man das mal, glaube ich, benutzt hat. Also ich glaube so, wenn du das eben einfach nur so nackt hörst, ist halt, ja, warum? Ich habe ja, reicht doch der Bild für den Master, aber der Mehrwert, oder vielleicht im schlimmer noch, es wird dann gesagt, ja, das hindert mich eher, aber wie viel das dann doch bringt, habe ich, glaube ich, auch erst gemerkt, als ich es wirklich selber mal eingesetzt habe. Und wenn es einfach so da ist, mehr oder weniger, ist das schon ziemlich cool.
Ja.
Und da war aber vor der Bier gerade. Ich war ja beim Thema GitLab, das ist relativ stark darauf basiert, dass ich mit Docker-Containern arbeite. Also das
du hast wie so Build-Images quasi.
Build-Images, genau. Ich habe quasi ein, was weiß ich, von mir aus das Java Maven-Image. Wo dann direkt schon so ein Maven und ein Java Zeug drauf läuft. Und das ist dann meine Bildumgebung.
Ja, und also ich muss sagen, von diesen, wie nennt man die, von diesen Cloud-CI-Systemen, wollen wir sie mal so nennen, hat mir ehrlich gesagt auch GitLab am besten gefallen. Also ich habe Travis, wie hieß nochmal dieses andere, AppWayer, ist irgendwie so ein Windows-basiertes Ding.
Kenn ich nicht.
CircleCI hatte ich, glaube ich, auch mal ausprobiert.
Oh, CircleCI ist auch nett.
Und GitHub Actions habe ich ausprobiert und ich fand GitLab am besten, ehrlich gesagt.
Stimmt, CircleCI habe ich jetzt vergessen, das habe ich auch mal eingesetzt. Eigentlich am schönsten finde ich Travis, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, finde ich Travis am schönsten, weil es ist die Config-Datei, du hast irgendwie 5 Zeilen Config und das Ding baut einfach und es macht einfach Sachen. Das ist, also es ist einfach eine wahre Freude.
Okay.
Also was das für dich macht und es macht. Gut, bis auf bei dieser blöde Cypress React Scripts 341-Kack, das ist jetzt wieder das schöne Gegenbeispiel. Es macht einfach das, was es soll. Und das finde ich geil.
Ja.
Und CircleCI, also hat das Problem, dass du, weil ich so wenig konfiguriere, dass ich vielleicht auch mal ein paar Mal an Grenzen stoße, weil ich halt eben nicht so viel, zumindest ich bin jetzt so tief jetzt auch nicht drin, ich habe es nie produktiv eingesetzt, ich habe es immer nur eingesetzt, um meine privaten Projekte zu bauen.
Ja, du kannst in Travis CI kannst du nicht so wirklich Pipelines abbilden, sondern du hast im Prinzip nur so eine Art Main-Build-Schrift und dann gibt es so ein Before-Action und so eine After-Action, das war's. Und
das stimmt.
Bei GitLab bist du da halt relativ frei. Da kannst du halt, du kannst als erstes sagst du, welche Stages habe ich hier überhaupt, und dann machst du Jobs, da sagst du, okay, welches Build-Image wird benutzt, um diesen Job auszuführen, und sagst, okay, dieser Job gehört zur Stage sowieso. Und alles, was in einer Stage ist, kann parallel laufen und die Stages laufen halt nacheinander.
Nee, also ich wollte auf CircleCI drauf hinaus, das ist detaillierter als Travis. Mhm. Aber halt für mein Anwendungsgebiet, meine GitHub-Projekte zu bauen, habe ich das, ich glaube, es ein, zwei Mal ausprobiert. Es funktionierte, es war ganz cool. Du hast, die UI ist schöner, du hast bei Travis ja quasi nur die Konsole, die aber mir ausreicht.
Ja.
Und bei CircleCI.
Hoppla.
Oh, ich musste kurz. Ja. Hoch. bei CircleCI hast du noch mehr Bling-Bling.
Ja.
Und ja. Mehr kann ich da, glaube ich, auch gar nicht zu sagen. Also es ist schöner ausgearbeitet, CircleCI. Aber hat mich dann am Ende des Tages auch nie so richtig davon überzeugt, das weiter einzusetzen. Was vielleicht schade ist.
Ja.
Muss ich vielleicht immer tun.
Ja. Willst du dir die Nase? Soll ich dich nochmal ausmachen?
Mach mich nochmal aus.
Und dann putze ich mal die Nase. Und in der Zeit kann ich ja kurz erzählen, dass ich mittlerweile auch, also ich glaube, dass Travis sich deshalb so gut für die Privatprojekte eignet, weil du da normalerweise halt kein Deployment hast, sondern du hast halt irgendwie so eine Lib irgendwo, die mal so ein bisschen, also wie halt alle unsere Freizeitprojekte sind, ne? Da ist halt nicht irgendwie, weiß ich nicht, mit großem QA-Umgebungsdeployment und weiß ich nicht was. Und deshalb reicht halt diese simple Travis CI-Geschichte. Ich habe jetzt auch mittlerweile ein paar Sachen nach GitLab Actions gepackt, nachdem ich das auch echt blöd fand am Anfang, weil ich es auch irgendwie so dachte, ja, warum ist das jetzt hier so, warum muss ich da so viel Zeug irgendwie machen für, am Ende des Tages will ich nur einen Befehl aufrufen. Ich will einfach nur, dass ein Befehl ausgeführt wird und dafür muss ich irgendwie, keine Ahnung, 20 Zeilen YAML schreiben. Ja, aber letztlich muss man halt auch sagen, dass Travis CI so ein bisschen aus meiner Sicht, wie soll ich sagen, ja, untergehendes Schiff ist, irgendwie.
Ich will es nicht.
Also du hast gerade gesagt, Greenkeeper hat aus Gründen die Tür zugemacht. Hängt ja vielleicht auch mit dieser Dependabot-Story zusammen, ne?
Ja.
Und wir sind ja die GitHub-Fanboys und ich glaube, wir müssen da vielleicht unser Bild auch mal revidieren, ne? Weil wenn jemand ein Monopol hat, ist es immer schlecht und das sieht man daran, was jetzt passiert.
Nein, das ist richtig. Also ich glaube, leider schon. Ich gebe es jetzt zu, ich bin noch ein größerer Travis-Fanboy, als dass ich ein GitHub-Fanboy bin, muss ich sagen.
Okay.
Ich finde Travis, Travis hat mein Bild auf CI sehr stark beeinflusst. Also schon auch relativ früh, wo ich auch nur privat eingesetzt habe. Mhm. Aber da, weil es eben so simpel war und weil es eben schöner funktioniert hat als alle Jenkins zu der Zeit. Auch damals war schon die Integration mit GitHub okay. Das war ja relativ, du packst einfach eine Travis-YAML in dein Projekt rein und zack, das lief alles.
Ja.
Und das war einfach cool. Und ich finde Travis geil, aber ich gebe dir leider recht, warum sollte man, also wenn ich als ich mir am Wochenende diesen Marketplace angeguckt habe, was es alles schon für Actions gibt, es wird sicherlich noch eine Nische für Travis geben, genau was du gesagt hast, für eher einfache Builds, die einfach nicht diesen Popanz von Config benötigen oder benötigen wollen, wie das GitHub Actions machen. Aber ja. Aber ich hoffe es. Also ich hoffe, es ist, also wenn die Welt ein guter Ort ist, wird Travis am Leben bleiben.
Ja gut, aber also das Problem ist, von deinem Wald- und Wiesen-Spielprojekt verdient die Firma Travis Inc. oder was auch immer es für eine Firma ist, halt noch kein Geld, ne?
Das ist
so ein bisschen...
Ja, nein, selbstverständlich. Kannst du jetzt hier scharf zurückschießen, das ist richtig, aber...
Ich will jetzt gar nicht scharf zurückschießen. Ich will nur damit sagen, dass... am Ende des Tages ist halt die Frage, wie das Geschäftsmodell von Travis
dann aussieht. Das ist richtig. Ne? Ich bin jetzt gerade hier Travis-Fanboy und wieder, weiß ich nicht, ich würde mir einfach wünschen, dass es das trotzdem weitergeht.
Ich habe da auch letztens irgendwie einen Tweet gesehen, da hat dann einer geschrieben, ja, wir haben jetzt 2020 und du hostest dein Code in GitHub, in Klammern Microsoft, programmierst das in VS Code, in Klammern Microsoft, du deployst das nach Azure, in Klammern Microsoft und machst irgendwie noch was damit und ist auch in Klammern Microsoft. Wo ich dann auch so dachte, auch, also wir haben GitHub gefeiert, wir haben auch Microsoft gefeiert, so nach dem Motto, oh, Microsoft öffnet sich ja jetzt und die machen jetzt hier irgendwie Open Source und weiß nicht was, aber die gehen auch ganz schön einkaufen, ne? Und wenn irgendwann alles bei einer Firma ist, dann ist es halt wieder, dann sind wieder alle auf Windows und haben alle nur einen Internet Explorer. Und da wisst ihr, da waren wir schon.
Ja, mal. Ja, ja. Das, aber ich glaube, wir wandern zwischen den Extremen hin und her. Also ist ja eine heterogenere Welt ist da schöner. Aber wir hatten zwischenzeitlich auch alles auf Google. Weiß ich nicht. Also keine Ahnung. Ist wie sieht dein Zielszenario aus? Sollten wir GitHub Actions nicht unterstützen, sondern sollten wir lieber Travis unterstützen? Ja, wahrscheinlich schon. Aber ja, auf der anderen Seite, was haben wir denn wie mit unseren kleinen Spielprojekten?
Was können wir denn schon tun?
Nein, aber auch selbst wenn wir alle unsere Spielprojekte auf Travis migrieren, wir zahlen ja kein Geld dafür. Und auch ich kenne das Bezahlmodell von Travis jetzt nicht, aber das ist ja auch hart auf Unternehmen zugeschnitten.
Ich habe da jetzt auch kein Call to Action oder keine Weisheit irgendwie.
Hab ich doch schon
draus, wie man,
ja, so ein bisschen.
Was man da jetzt tun kann, es ist nur halt so ein Punkt, den wir hinterfragen müssen. Und ja, ich meine jetzt mit dieser Code-IDE, die drücken da schon auf die Tube irgendwie bei GitHub. Was glaube ich noch, ich sag mal so, ganz gut ist für die Competition ist, dass es halt alles noch so Ecken und Kanten hat. Also die GitHub Actions sind halt noch nicht so rund wie, weiß ich nicht, GitLab CI oder Travis. Diese komische Code-IDE ist irgendwie noch in der Beta. Diese Package Registry benutzt irgendwie auch noch kein ach ja, genau, das war noch NPM. Ja. NPM gehört ja jetzt auch dazu.
Stimmt.
Ja,
schon also, krass.
Ja. Aber ich meine, man kann auch sagen, man sieht daran auch so, wie schnell sich dieser Markt wandelt. Ne? Also überleg mal, also wir haben ja den Weg jetzt gezeichnet, nur für ein Produkt quasi, für den CI-Server. Am Anfang hatten wir nichts, dann habe ich Lundbild gemacht, hat noch kein Mensch was von gehört. Du hast irgendwie Hudson gemacht, dann gab es irgendwie kurz TeamCity, dann gab es Jenkins, dann gab es irgendwie Bamboo, dann gab es Travis, dann gab es irgendwie GitLab Actions und jedes Produkt ist irgendwo wieder so eine Evolution. Und bei Travis, als du das gerade gesagt hast, habe ich so gedacht, daran sieht man auch, wie wichtig das ist, dass man sich nicht, selbst wenn man irgendwie quasi das Gefühl hat, man hat so eine marktbeherrschende Stellung, ne? Also alle Menschen machen einfach Travis CI, die auf GitHub sind. Da denkt man sich so, ja, wir können uns eigentlich jetzt zurücklehnen, wir haben hier schon was ziemlich Geiles gebaut. So, aber das innerhalb von wenigen Jahren dein ganzes Produkt auf einmal weg ist, das passiert halt, wenn du dir keine Gedanken machst. Und was ist das, was an GitHub Actions cooler ist? Vielleicht so ein bisschen dieser Marketplace, dass jetzt wieder jeder mitmachen kann und jeder seine eigene Action da entwickeln kann, die dann von anderen benutzt werden kann und das so halt super flexibel wird.
Ja, nee, Marketplace, ja, das ist geil. Aber noch geiler ist, glaube ich, der Action-Tab in meinem Projekt.
Ich muss sagen, den finde ich richtig scheiße.
Geht?
Also ich finde die Oberfläche von GitHub ist eine Katastrophe.
Ja, das ist eine, um deine Gestik nachzuweisen, eine Katastrophe.
Ja.
Aber ich habe die meine CI-Ergebnisse direkt an meinem Projekt dran.
Natürlich ach so, okay. Ach, das meinst du.
Ja. Natürlich ist die am geilsten bei GitLab.
Ich möchte sagen, warum ich das scheiße finde, weil, wenn du auf eine Repository gehst, hast du links und rechts diese Ränder und der Content ist so in der Mitte. Und wenn gehst du auf Actions, dann ist auf einmal die volle Breite von deinem Browser. So ganz ehrlich, das ist doch Designer One-on-One,
das
on one,
war
oder?
Mir noch nicht aufgefallen.
Ja, jetzt habe ich es dir gesagt und ich habe es euch gesagt und ihr werdet es jetzt jedes Mal sehen, wenn ihr da draufklickt.
Ja, ja, stimmt, ja. Hm. Stimmt.
Ja.
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 Ja, jetzt bin wir...
Der CI-Server. Jetzt kommt natürlich, der Blick nach hinten war da. Der Blick
der Status quo
war da. Der Status quo war da. Wir hatten vergessen...
Wie geht's denn weiter?
Wie geht's weiter? Wir hatten vergessen zu definieren, was überhaupt ein CI-Server ist. Das lassen wir in dieser Folge mal weg.
Ja.
Das fehlt heute im großen AutoWeird-FM-Themendreiklang.
Panoptikum.
Wie geht's weiter? Wie geht's weiter? Was erwartet uns als nächstes? Du hast die Frage gestellt, Holger. Ich möchte sie gerne zurückgeben.
Ich weiß es nicht. Also ich bin... ja gut, wir haben schon gesagt, GitHub, Code IDE, noch stärkere Integration ist so ein Ding, glaube ich, wird kommen. Meine Hoffnung wäre, dass diese Eleganz von GitHub, GitLab, Travis irgendwann in Unternehmen wirklich findet.
Mhm.
Ich komme da aus einer Ecke, oder aus einer Zeit, wo selbst Jenkins belächelt wurde und, und jetzt immer noch diese Features, diese GitHub-Features belächelt werden als, ach, das ist ja gar nicht Enterprise und wir brauchen das ja gar nicht. Mhm. Und das wird schon irgendwann alles noch in das Enterprise oder in die Unternehmen nachrücken.
Ja.
Aber das würde ich mir wünschen, dass das in größerer Breite passiert, weil das ist für mich, denke ich, schon noch ein, ich würde es nicht sagen Game Changer, aber das finde ich cool.
Mhm. Vielleicht kann man das so ein bisschen sagen, so mehr CI Self-Service für Entwickler, dass sie einfach in ihrem Repo, das Repo alles ist, was sie brauchen, um das CI zu definieren.
Ja.
Das würdest du dir wünschen,
ja.
Das
ja,
ist, finde ich auch.
Das ist kein, ich würde einfach mal behaupten, das ist kein so ein wahnsinnig großer Schritt.
Mhm.
Also nicht so wahnsinnig visionär, aber das finde ich schon ganz cool.
Und die Integration natürlich von den CI-Servern mehr mit dem, was auch immer du als Code-Repository benutzt.
Das ist richtig, ja. Ob ich jetzt diese ganz harte Integration, wie sie GitHub jetzt vorschwebt, ob ich die so gut finde oder ob ich die jetzt als die große Vision anstrebe, weiß ich nicht.
Weil du kannst ja auch deinen Jenkins mit deinem GitHub-Repository integrieren, ne? Also
ja,
auch nein, der Jenkins kann ja diese Status-API bei GitHub benutzen.
Nein, nee, das stimmt, aber keine Ahnung, also dieses ganz große Bild mit, ich muss nur noch irgendwie, ich habe meine Online-IDE und ich mache alles, ich mache Projektverwaltung über GitHub oder über den Enterprise-Project-Provider du jour, weiß ich noch nicht, ob ich das cool finde.
Ja.
Das wird sich zeigen, ob JetBrains sich da irgendwas ausdenkt und da irgendwas
mit sagt. JetBrains Spaces natürlich. Ich hatte gar nicht mehr über TeamCity gesprochen, aber okay, da sind wir jetzt dran vorbei an dem Thema. Ich würde gerne bei dem Thema Cloud-IDEs noch ein Stück weit bleiben, weil im Moment ist ja der Entwicklungsablauf, du entwickelst lokal, du lässt die Tests laufen, du committest, du pusht auf einen Branch, der CI-Server startet und lässt dann, weiß nicht, noch die Integration-Tests laufen oder macht irgendwie noch mehr, keine Ahnung was. Wenn ich jetzt eine Cloud-IDE habe, dann gibt es ja eigentlich in dem Sinne den Schritt von klonen, committen, pushen nicht.
Mm.
Weil ich bin ja schon, ich entwickle ja sogar schon da. Da frage ich mich, wie die Cloud-IDEs, wenn sie dann kommen, in der Form, wie es jetzt bei GitHub ist, wie die mit Actions irgendwie noch mehr zusammenwachsen können. Weil ich ja, also was ist der Grund dafür, dass ich lokal die ganzen Integrationstests nicht ausführen lasse? Es dauert viel zu lange. Und es dauert viel zu lange, keine Ahnung.
Ja.
Und jetzt bin ich ja schon in der Cloud quasi. Und da können ja jetzt 20 Nodes loslaufen und das alles parallel für mich ausführen. Kann ich vielleicht in meinen ganz normalen Entwicklungsflow plötzlich alle Tests reinnehmen, weil ich die Rechenleistung auf einmal habe, die einfach auszuführen? Ändert das vielleicht das Bild von der Testpyramide? Weil warum habe ich viele Unit-Tests und weniger von den höheren Tests, weil die auch lange dauern? Sag ich vielleicht, ja und?
Unter anderem. Ist ein Grund. Aber
dass du mir da jetzt wieder so in die Parade, ich wusste, wenn ich Testpyramide muss, ist dünnes Eis, da muss ich aufpassen.
Hör mir auf, du. Ja. Meine Testpyramide.
Ja, aber, ne?
Ist ein Grund.
Ich habe einen Punkt, oder?
Ist ein Grund, ja.
Ja, aber ich habe trotzdem.
Ist nämlich einen Punkt. Ein Grund, ja.
Aber ich
ist ein Grund, ja. Ja, nee, stimmt, ist ein Grund, ja. Aber du hast einen Baumpunkt. Es kann sein, ja. Das, ja, Das ist ein interessanter Punkt. Aber ja, wir wandern da auch so ein bisschen mehr Richtung Thin Client und da waren wir schon mal. Mhm. Und da werden, ja, also das ist das gleiche Scheißargument, was ich vorher schon hatte. Wir wandern in Kreisen vor und zurück. Das heißt, wir werden irgendwann einen Thin Client haben, wir werden keine lokale Installation mehr haben, dann werden wir feststellen, dass das ja doch alles ein bisschen langsam ist und werden uns dann doch wieder einen Thick Client, einen Rich Client für unsere Thin Client ID bauen. Hatten wir schon in irgendeiner Folge. Aber ja.
Apropos Thin Client, hat jetzt nichts mit CI-Server zu tun, aber wir hatten ja in der Folge mit dem Andreas dieses VS Code-Thema und Flubits und weiß nicht was. Das könnte ich mir in so einer Cloud-Idee auch ganz gut vorstellen. Ja. Das ist ein bisschen Google Docs-mäßig halt einfach. Ja, wird.
Das wäre geil.
Das wäre natürlich schon echt der Hammer.
Ja, gut. Ich meine, es ist, was ich bei diesen, es kommt alles wieder Themen immer so ein bisschen schwierig finde. Ja, es kommt alles irgendwie wieder, aber es kommt refined wieder. Mhm. Es kommt, also ich sehe da keinen Kreis, der sich immer wiederholt, sondern einen Kreis, der sich in einer anderen Dimension weiter bewegt. Ja. Also, ich denke, Kollaboration. Also mehr Kollaboration wäre da schon cooler.
Ja.
Also wenn ich mir jetzt angucke, was der Simon Harra da gerade, schöne Grüße, mit seinem Mob-Programming-Zeug macht, da macht er ja relativ viel cooles Zeug. Aber wenn es, also zum Beispiel jetzt dieses Mob-Tool, was er da baut, was letztendlich darauf basiert, dass ich hoffe, ich sage jetzt nicht falsch, sonst kriege ich direkt was auf, also das Handover geht über Commits oder?
Ja.
Also über Intermediate Commits. Ist gerade, kann man machen, ist cool. Aber wenn ich das direkt von der ID geschenkt kriege, ist die Hürde, um sowas wie Mob-Programming zu machen,
ja,
ist ja noch viel, viel, viel geringer.
Ja.
Das ist ja eine geile Sache.
Ja, auf jeden Fall.
Das ist,
ja. Und wenn sie jetzt natürlich für die Code-IDE auch wieder so ein Marketplace bauen, wo der Simon Harra dann das Mob-Programming
Aber es gibt für VS Code ein Marketplace.
Bei dieser Cloud-IDE von GitHub. Hm. Wenn sie da jetzt auch wieder so ein Marketplace haben, wo du dir solche Sachen dann da zusammen programmieren kannst, die dann halt in dieser IDE drin sind, dann kann der Simon Harra sein Mob-Programming-Ding halt für die Cloud-IDE bauen.
Ja.
Das ist dann schon irgendwie, das ist dann schon geil. Das ist dann die Fusion von Cloud-IDE und von IDE und CI-Server.
Ja, du glaubst doch wohl, der Simon baut das gerade schon.
Ja, der hat das schon fertig. Die haben das im Mob gemacht, deshalb bin ich schon fertig damit.
Ja, klar, und der wartet noch drauf, dass es fertig, dass es endlich dahin in Marketplace deployed werden kann.
Ja.
Ja.
Das war doch mal ein spontaner CI-Server-Rundumschlag, würde ich sagen, oder?
Ich denke, ja.
Hast du da irgendwie noch Punkte?
Müssen
wir noch irgendwas besprechen?
Ich hatte am Anfang keine Punkte. Ich habe, glaube ich, keine Punkte offen. Jetzt fangen wir mit dem eigentlichen Thema an.
Mir ist im Verlauf der Diskussion noch der Einfall gekommen, dass wir auch unbedingt mal über es gibt ja irgendwie die CI-Server, es gibt die Build-Tools, aber es gibt ja dann auch diese Deployment-Tools, ja? So Ansible, Puppet und Co.
Ja, da habe ich überhaupt keine Ahnung von.
Ich habe da auch keine Ahnung von. Ich glaube, da müssen wir uns einen fähigen Gast zu einladen. Ich wüsste auch schon wen.
Ist das so?
Okay. Ja. Aber das möchte ich noch nicht verraten. Das erzähle ich dir in der Postproduktion.
Ach so, na gut.
Na gut, dann ja.
Ich habe eine Idee.
Jetzt oder später erst?
Nee, später erst.
Okay,
später erst. Aber gut. Ich habe eine.
Sehr gut.
Ja,
ja, Leute, ich hoffe, euch hat diese spontane Folge gefallen.
Die war nicht spontan, die war von langer Hand vorbereitet.
Ja, die war natürlich von langer Hand vorbereitet, mit einem anderen Thema. Aber irgendwie fand ich es dann doch interessant, darüber zu sprechen. Was sind denn eigentlich eure Erfahrungen mit CI-Server? Habt ihr da irgendwie ähnliche Erfahrungen wie wir? Habt ihr auch irgendwie mal Lundbild benutzt? Oder benutzt ihr gerade Jenkins und findet das total toll? Oder seid ihr total genervt?
Gibt es noch irgendwen, der keinen Build-Server in der Art einsetzt?
Genau.
Der noch irgendwie, ist einer von unseren Hörern vielleicht der Build-Verantwortliche, der freitagsabends nach einem stressigen Tag den Bild noch auf den FTP, das Artefakt noch auf den FTP-Server schiebt?
Seid ihr vielleicht nicht so sehr im Java- oder JavaScript-Ökosystem unterwegs und benutzt da ganz andere Tools? Es gibt ja auch, glaube ich, von Microsoft für Native-Entwicklung so ein, habe ich schon da, Cruise Control irgendwas?
Es gibt ja von Microsoft auch schon eine Tool-Familie.
Ja.
Das habe ich vergessen.
Was macht man da? Schreibt uns das mal bei Twitter, schreibt uns das in die Kommentare und habt eine schöne Woche und ich würde sagen, wir hören uns beim nächsten Mal.
Bis denn dann. Tschüss.
Tschüss. Ich sehe aber auf jeden Fall die Testaufnahme schon mal stattfinden. Das ist schon mal ein guter Anfang.
Das ist schon mal. Da können wir jetzt, das wird die erste Testaufnahme, wo wir.
Ich habe ja noch gar keinen Namen und nichts vergeben, ja. Und keine Farben. Ich bin noch gar nicht so weit. So, welche Farbe möchtest du denn heute mal sein? Du könntest mal gelb sein. Du siehst heute ein bisschen gelb aus irgendwie.
Eingekochtes Wasser. 1 Liter Wasser bei mittlerer Hitze ohne Deckel auf ca. 875 Milliliter einkochen. Kerstin Rosenberg. Dieser Prozess ordnet die Wassermoleküle neu, verdichtet ihren Molekularverbund und intensiviert die immunstärkenden Eigenschaften. Eingekochtes Wasser in eine Thermoskanne füllen. Die erste Tasse noch morgens auf nüchternen Magen trinken. Den Rest über den Tag verteilt. Rund alle 30 Minuten in kleinen Schlucken.
Ja. Und wenn du es mal nicht an einem Tag aus
kannst, einfrieren.
Dann kannst du es einfrieren.
Ja.
So, Fenster ist auch zu.
Ja.
Gut, Holger, dann sag mal, welches Thema wir heute machen.
Ich weiß es nicht. Also wir stehen 2 Themen zur Auswahl. Du hast, glaube ich, auch noch was. Also diese eine, das Auto mit Basic, das Auto mit Basic Thema, wo wir, keine Ahnung, mal über Git diskutieren oder sowas.
Ja.
Könnten wir tun?
Was wäre da so? Was gibt's da zu diskutieren, außer sollte man machen?
Ja. Boah, ich bin echt nicht gut drauf gerade.
Echt jetzt?
Ja, du musst mich durch die Folge tragen. Irgendwer muss es zuerst sagen, glaube ich.
So, Softwareentwicklung der Mainstream, das war natürlich auch eine Hammerfolge, war eine Knallerfolge, die letzte Folge. Und da fällt man immer in so ein Loch, wenn man so eine gute Folge gemacht hat. Da muss man erstmal auch wieder rausfinden aus dem Loch.
Könnte natürlich, wir hatten auch noch so ein paar offene Punkte, oder nicht? So ein paar lose Fäden.
Wir hatten auch noch die Sache hier, sind die Guten jetzt die Bösen?
Also ich fühle mich so unvorbereitet.
Das war schlecht vorbereitet, ja, siehst du?
Ich fühle mich.
Holger, das ist das Auto-Weird FM 2.0, das ich sehen will. Das Gefühl, dass man sich mal ein bisschen vorbereiten muss, dass man den Leuten noch mal was bieten muss.
Ja.
Weil es nicht einfach nur hinsetzen, sich besaufen und dann irgendein Bullshit reden, sondern einfach mal richtig was rausarbeiten auch. Das wollen die Leute da draußen.
Nee, ich glaube, die wollen uns eigentlich nur saufen hören. Ich glaube, jetzt sind wir mal ganz ehrlich.